Fritz. Podcast.
Hendrik Schröder. Blue Moon.
Schönen guten Abend, offene Themenrunde heute Abend im Blue Moon am Pfingstmontag. Das heißt, ich möchte mit euch über die Dinge reden, die euch so im politischen, im gesellschaftlichen Raum bewegt, aufgeregt, interessiert, neugierig gemacht haben in den letzten Tagen, in den letzten Wochen und Monaten unter 0331 70 97 110. Das ist unsere Blue Moon Nummer. Ich lade euch ein, sie zu wählen. Und ja, über das zu reden, was euch so interessiert hat an den großen und von mir aus auch kleinen und mittleren Themen, die so in der Region, in diesem Land und in der Welt los waren. Also eines der dominierenden Themen bestimmt der BND-Skandal, wie er jetzt heißt, wo Vizekanzler Gabriel ja schon gesagt hat, das ist eine Staatsaffäre. Also was wusste Angela Merkel? Wer hat überhaupt wen? Warum bespitzelt? Was wusste der BND-Chef? Also eine Sache, wo man sich, wenn ich das so werten vielleicht sagen darf, schon an den Kopf fasst und denkt, das kann ja nicht sein. In vielen anderen Ländern, bei vielen anderen Regierungen wäre das Grund für eine Staatskrise, und hier wird anscheinend auch das wieder so ein bisschen ausgesessen. Oder habt ihr da eine andere Meinung zu oder beobachtet das anders?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Dies wahrscheinlich so das prominenteste Thema aus den letzten Tagen und Wochen, aber es gab noch ein paar andere. Was ich auch ganz spannend fand, war, dass die AfD, die Alternative für Deutschland, die so wahnsinnige Erfolge bei den letzten Wahlen eingeheimst hatte und sich anscheinend schon startklar machte, so ein bisschen die Republik zu erobern, dass die jetzt kurz vor der Spaltung sind, wenn es so aussieht, oder sich eigentlich innerlich schon gespalten haben, dass der Vorsitzende, bisherige, einer der drei Vorsitzenden, Bernd Lucke, anfängt jetzt seine eigene Nummer zu machen, weil er sich eben abgrenzen will, beziehungsweise die anderen, die härter drauf sind, deutschnationaler drauf sind, wenn man das so sagen darf, die sich von ihm abgrenzen. Also was passiert da? Wie beobachtet ihr das? Hat sich die Partei damit erledigt? Gleichzeitig die FDP angeblich wieder auf 5%. Also kann sein, bei der nächsten Bundestagswahl AfD doch dann in der Versenkung verschwunden, die FDP wieder drin. Auch das ist ein Thema, was ich ganz interessant finde. Von mir aus können wir auch über den Eurovision Song Contest reden, von vorgestern ja schon. Falls euch dieses Thema noch interessiert, ich habe es nicht gesehen, aber ich weiß, dass viele Leute das gucken. Habe auf Facebook von vielen meiner Freunde gesehen, dass sie sich zu irgendwelchen Gartengrillpartys treffen und dann ESC gucken und alle gemeinsam mitfiebern. Sollte das bei euch so gewesen sein und ihr habt da eine Meinung zu, können wir von mir aus auch gerne drüber reden. Fußball-Bundesliga fällt mir sonst auch noch ein und noch ein Haufen Themen mehr, aber wir wollen ja über das reden, was euch aufgeregt hat, was euch interessiert hat, die Themen, die euch angegangen sind in den letzten Tagen und Wochen im politischen, im gesellschaftlichen Rahmen. 0331 70 97 110, worüber wollen wir sprechen? Frank Turner mit The Road, offene Runde heute im Blue Moon, offene Themenrunde, das heißt alles, was so politisch, gesellschaftlich von Relevanz war in den letzten Tagen und Wochen und Monaten bei euch vor der Haustür oder in der großen, weiten Welt, das wird besprochen heute in dieser Sendung, also euer Thema soll mir Befehl sein, 0331 70 97 110, vorgeschlagen habe ich ja schon, BND-Skandal war auf jeden Fall ein Riesenthema, die AfD und was aus ihr wird, die 65-Jährige zum Beispiel, die Vierlinge bekommen hat. Auch das wurde schon besprochen, aber die sind ja jetzt wohl munter und gedeihen vor sich hin im Brutkasten und so, und es gab eine große Diskussion darum. Auch das finde ich mal ganz interessant zu besprechen, wie ihr das eigentlich bewertet. Da gab es, glaube ich, in der Bild am Sonntag, ich habe das nur so überflogen vorhin, als die hier so rumlag, natürlich ganz versteckt hinten in der Ecke in dieser Redaktion, so einen Kommentar dazu gesehen, so ein Leitartikel, dass man die Mütter doch bitte in Ruhe lassen soll, und wer Kinder kriegen soll, der soll Kinder kriegen, egal wann und wie und wo, und wer maßt sich eigentlich an, darüber zu urteilen. Und auch in diesem Kontext, wenn es um Familie geht, interessant, das, was in Irland passiert ist, eine Volksabstimmung darüber, quasi ein Votum, ein Quorum darüber, ob homosexuelle Paare gleichgestellt werden sollen, was die Ehe angeht, also Einführung der Homo-Ehe gewissermaßen. Und siehe da, es gab einen positiven Bescheid dafür. Und jetzt wird auch diskutiert, sollte man das in Deutschland auch so einführen, sollte man das auch anderswo einführen. Also Themen gibt's genug.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Traut euch, ruft an, lasst uns ins Gespräch kommen darüber, was so passiert ist in dieser Welt, auf diesem Planeten, in diesem Land, in den letzten Tagen und Wochen unter 0331 70 97 110. Regine ruft an aus Hamburg. Moin.
Moin.
Worum geht's, Regine?
Ja, ich bin der Meinung, ich bin zwar jetzt vielleicht nicht mehr das übliche Publikum, weil ich schon etwas älter bin, aber ich bin der Meinung, wir sollten uns mal über TTIP unterhalten und vor allen Dingen auch darüber, dass die meisten Menschen meinen, das geht also nur um die Angleichung von Außenspiegeln bei Autos oder um irgendwelche technischen Dinge.
Ja. Aber muss man vielleicht vorweg sagen, also über TTIP haben wir ja in dieser Sendung, in diesem Blue Moon schon des Öfteren gesprochen in den vergangenen Monaten. Nichtsdestotrotz natürlich weiterhin ein Thema. Das geplante Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa, was im Geheimen verhandelt wird, wo es also von den TTIP-Gegnern die Befürchtungen gibt, dass dann bei uns die Standards sinken, was die Lebensmittel angeht, die Standards sinken, was so den Einsatz von Chemikalien angeht, Stichwort Chlorhühnchen und so weiter und dergleichen mehr. Also es soll dazu dienen, den Freihandel zu ermöglichen, Regine, wenn ich das kurz so weit ausführen darf, bevor du dann gleich dran bist. Das heißt also möglichst keine Handelshemmnisse mehr zwischen den USA und Deutschland. Also alles soll so angeglichen werden, dass man frei handeln kann und nicht, wie du gerade sagst, Regina, die Außenspiegel angleichen muss oder aber diese und jene Standards, das wird jetzt für jede Produktgruppe einzeln verhandelt, das soll alles weg, freier Handel, und die Befürworter versprechen sich davon mehr Arbeitsplätze, mehr Gewinn, mehr Wohlstand für beide Seiten. Soweit kurz von mir, Regina, vorweg für diejenigen, die nicht so genau wussten, was ist TTIP.
Okay, da muss ich mich erstmal entschuldigen. Ich habe nicht mitgekriegt, dass das schon mal diskutiert worden ist. Aber Tatsache ist, dass definitiv keine Gewinn für die Gesellschaft dabei rauskommt, jedenfalls sicherlich nicht für die europäische, sondern dass es wirklich darum geht, eben auch sogenannte Handelshemmnisse wegfallen zu lassen. Und als Handelshemmnisse wird von der Seite, werden die Qualitätsstandards gesehen, die wir uns mühsam demokratisch erarbeitet haben. Und ich finde schon, dass das auch ein Thema ist, was transparent in der gesamten Gesellschaft, speziell auch bei den Jüngeren, thematisiert werden sollte, damit man sich dagegen wehren kann. Denn ich habe das Gefühl, dass es bei den 20- bis 30-Jährigen überhaupt kein Thema ist, weil sie das überhaupt nicht durchschauen, was da auf uns zukommt.
Das Problem ist ja auch, dass also diese Verhandlungen finden ja im Geheimen statt und eben, man kann Problem, dann im Nachhinein manche Protokolle von diesen Verhandlungen einsehen, aber das Problem auch so ein bisschen ist bei der Diskussion und auch bei der Haltung dazu, dass es eben noch nicht da ist und dass es schwierig ist, sich zu etwas zu verhalten, was eben noch verhandelt wird, wo es ja noch gar kein Ergebnis gibt.
Das ist richtig, aber man sollte einfordern, dass es mehr Transparenz gibt, damit man darüber reden kann, bevor es am Ende nur noch Ja oder Nein gesagt werden kann, zu was, wo die gesamte Transparenz überhaupt nicht da ist. Also meine Forderung ist tatsächlich, dass wir als Bürger mehr Transparenz einfordern sollten, was da auf uns zukommt gegebenenfalls.
Jetzt würden die Befürworter sagen, so ein Freihandelsabkommen, das kannst du nicht komplett öffentlich aushandeln. Das passiert im Verborgenen, weil das eben ein Wirtschaftsabkommen ist. Auch China verhandelt seine Abkommen mit Indien nicht in der Öffentlichkeit.
Das ist richtig, aber wenn man mal andere Abkommen, die schon geschlossen worden sind, anguckt, mit welchem Erfolg oder Misserfolg das gelaufen ist, dann ist das nicht unbedingt positiv gewesen. Und vor allen Dingen, wenn am Ende nachher irgendein amerikanischer Konzern vor einem Schiedsgericht klagen kann, dass er hier eben, Beispiel Chlorhühnchen, was völlig albern ist, nehmen wir mal die Kennzeichnung im Lebensmittelbereich, dass wir eben gerne wissen wollen, was draufsteht, beziehungsweise dass wir bewusst einkaufen können, und die Amerikaner empfinden das aber als Handelshemmnis und sagen, nee, das wollen wir nicht, und damit passiert es dann nachher auch nicht.
Ja.
Weil, na, das ist die Sache, die ich denke, kann man schon diskutieren, oder man kann vorher sagen, was bedeutet das? Nicht nur, was im Einzelnen verhandelt wird, okay, aber was bedeutet das in Wirklichkeit? Und ich denke, das ist den allerwenigsten bekannt.
Ja, also auch diese Schiedsgerichte, gut, dass du es erwähnst, ganz großer Knackpunkt, wer jetzt sich damit noch nicht so auseinandergesetzt hat. Das geht dann darum, dass sollte dieses Freihandelsabkommen, so wie erste Entwürfe bekannt geworden sind, in Kraft treten, dann können also die jeweiligen Handelspartner, wenn sie sich benachteiligt fühlen, wenn sie das Gefühl haben, dass es in einem Land eine Rechtsänderung gab, die ihnen zum Nachteil gereicht, dann können sie vor einem Schiedsgericht klagen auf Schadensersatz, und dieses Schiedsgericht ist eben keine staatliche Gerichtsbarkeit, sondern es ist so eine Art Nebengericht, was dann irgendwie aus 2, 3 Sachverständigen besteht, pro, contra und irgendwie ein Vermittler, so jetzt mal grob gesprochen, und da geht es dann aber wirklich um riesige Summen. Also diese Schiedsgerichte gibt es auch jetzt schon, werden auch jetzt schon angewandt, ja. Auch deutsche Firmen klagen da gegen den Staat Mexiko, weil Handelshemmnisse und so, also es ist jetzt auch nicht so, dass das brutal neu wäre, aber so wie du sagst, Rine, die Angst davor ist natürlich groß, dass dann da der deutsche Steuerzahler, zum Beispiel der europäische, überhaupt wir, auf irgendetwas Absurdes verklagt werden können, was irgendeiner anderen internationalen Firma nicht passt. So richtig gesagt?
Ja, das ist schon richtig, aber es ist zum Beispiel auch so, es gibt ja bei uns mehr oder weniger das Vorsorgeprinzip. Nicht? Bevor bei uns neue Chemikalien oder neue Arzneimittel zugelassen werden, Arzneimittel ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber bestimmte Chemikalien zum Beispiel, da muss erstmal deren Unschädlichkeit bewiesen werden. In Amerika ist es genau umgekehrt. In Amerika muss dann bewiesen werden, dass er schädlich ist und wer dadurch Schaden genommen hat. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Deswegen gibt es ja auch diese Irrsinns-Schadenersatzklagen in Amerika, wenn sich einer mal heißen Kaffee über die Beine gießt. Sowas ist bei uns unmöglich. Ne? Aber da ist es eben genau umgekehrt. Da wird der Schaden reguliert, wenn tatsächlich einer entstanden ist. Und bei uns sagt man, man will eben bestimmte Sachen, von denen man weiß, dass sie krebserregend sind oder dass sie gesundheitsschädlich sind, von vornherein gar nicht erst zulassen. Das ist also ein ganz anderes System. Und ob man das dann vereinheitlichen kann oder eben versucht, wenn man alle Handelshemmnisse wegnimmt, auf den möglichst geringen Standard zu bringen, das ist die Gefährdung, die da drin ist, meiner Meinung nach.
Was meinst du eigentlich damit, dass die Bevölkerung nicht so genau aufgeklärt wird darüber? Also wenn ich jetzt TTIP google zum Beispiel, lande ich beim 5., 6. Eintrag beim Bundeswirtschaftsministerium mit einem riesigen Dossier über TTIP. Was ist TTIP? Wer verhandelt da? Wer ist der Beirat? Worum geht's genau und so? Also wer sich das reinziehen möchte, der kann sich da informieren.
Der kann sich das reinziehen, aber der kriegt ja nicht die Folgen, was das wirklich im Einzelfallen bedeutet. Dazu muss man ja schon, sag ich mal, eine gewisse Erfahrung haben oder selber irgendwo in der Wirtschaft arbeiten, dass einem klar ist, was das wirklich bedeutet. Nicht? Nehmen wir mal, wir waren ja vorhin bei Lebensmittelkennzeichnung, wir können das auch im Tierschutz sagen. Wir haben mit sehr viel Mühe inzwischen das Staatsziel Tierschutz eingeführt. Wir haben bestimmte Voraussetzungen, wie man Tiere halten muss. In Amerika sind die Standards ganz andere. In Amerika zum Beispiel ein ganz typisches Beispiel ist erlaubt, Hormone einzusetzen als Wachstumsförderer. Das ist bei uns seit einigen, ich weiß nicht seit wann genau, aber seit einigen Jahren streng verboten. So, kommt jetzt das eine Handelsbereinigung in Richtung Handelserleichterung, dann wird man versuchen, oder wird die versuchen sie ja jetzt schon, die Amerikaner ihr Fleisch, was auch hormonbehandelt ist, bei uns, ohne dass es gekennzeichnet ist, auf den Markt zu bringen. Und das wollen wir im Prinzip nicht, weil wir haben uns sehr mühsam dagegen gewehrt, weil diese Hormone im Fleisch sind definitiv gesundheitsschädlich.
Auf den Seiten vom Bundeswirtschaftsministerium steht unter der Frage, führt die TTIP zum Abbau von Verbraucher-, Arbeitnehmer- und Umweltschutzstandards? Antwort, nein. Weder das europäische noch das US-amerikanische Schutzniveau im Gesundheits-, Lebensmittel- oder Verbraucherbereich sind in TTIP verhandelbar. Diese Sichtweise der Bundesregierung wird von der EU-Kommission uneingeschränkt geteilt und spiegelt sich im TTIP-Verhandlungsmandat wider.
Ja, würden wir jetzt sehen. Das ist so ähnlich, wie wenn die Bundeskanzlerin jemand ihr Vertrauen ausspricht, ne? Ist er am nächsten Tag weg.
Also okay, dann bezichtigst du aber sozusagen die gewählte Politiker der bewussten Lüge und Täuschung und Manipulation.
Ja, mach
okay,
ich.
Okay, gut. Weil du hast ja vorhin gesagt, dass man das nicht genau nachlesen könnte, was die Folgen sind und was da passiert. Aber sie sagen ja, was passiert und sie sagen, was die Folgen sind, aber du meinst, sie lügen.
Mit mir wird es keine Maut geben. Oder so. Da kannst du also doch kilometerweise zitieren, was sie heute sagen und was sie morgen tun.
Also lügen die generell immer?
Häufig. Okay. Oder sagen nur Teilwahrheiten. Also würde es gerne mal in ein paar Jahren sehen, ob da noch sich irgendeiner daran erinnert, dass er gesagt hat, nein, das ist ein Standard, da wird keiner dran rühren. Glaube ich nicht.
Bei den Verhandlungen geht es nicht darum, die beiderseits des Atlantiks geltenden Standards gegenseitig zu unterbieten. Die jeweils geltenden Regelungen sollen aber kompatibler werden. Dies bedeutet jedoch nicht, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen, sondern unnötige Unterschiede zu identifizieren und aus dem Weg zu räumen. Jede Seite behält weiterhin das Recht, ihr angemessenes Schutzniveau selbst festzulegen und in diesem Rahmen Umweltsicherheits- und Gesundheitsangelegenheiten so zu regeln, wie sie es für angebracht hält. Also das klingt für mich nach, okay, man kann das angleichen, man muss das aber nicht. Also heißt nicht, wenn TTIP kommt, dass es angeglichen werden muss.
Ich würde dann mal empfehlen, es gibt ein schönes neues Buch, was ja auch ziemlich hoch in den Bestsellerlisten steht. Ich glaube von Thilo Bode, das ist der Chef von Foodwatch. Früher war er mal bei Greenpeace, glaube ich. empfehle ich wirklich mal zum Lesen. Wer es noch nicht gelesen hat, sollte das mal nachholen. Aber es gibt bestimmte Sachen, dass man dann auch sagt, okay, es wird nicht angegriffen. Es wird aber auf jeden Fall dazu führen, dass sie nicht besser werden können. Also nicht, es entwickelt sich alles Mögliche weiter, dass wir zum Beispiel Lebensmittelkennzeichnung verbessern. Wir haben uns ja auch Mühe gegeben, eine einzuführen, die dann auch immer wieder ausgebremst worden ist. Und das Schlimme ist, dass unsere eigene Lobby der Lebensmittelindustrie ja durchaus auch kein Interesse daran hat, dass zum Beispiel eine Ampelkennzeichnung eingeführt wird. Das wollen die auch nicht, denn die wollen ihren Kram ja verkaufen.
Hm. Also, was ist eigentlich mit der Zuckersteuer? Auch ein interessantes Thema. Wo war das denn? Ich habe das nur so im Vorbeigehen über. Nee, Martin, hast du was mitbekommen mit Zuckersteuer? Weißt du da aktuell was? Nee, ich habe irgendwo, wo wird denn jetzt die Zuckersteuer eingeführt? In Dänemark oder so, glaube ich. Kann das sein? Ich google das gleich mal nach, während Anton zu uns kommt, liebe Redine. Hallo, ja. Anton aus Pankow. Ja.
Hallo.
Anton, auch dir geht's um TTIP.
Ja.
Erzähl.
Ich wollte gerade nochmal zu dem Thema mit Standardsenkung was sagen, weil ich da relativ vor kurzer Zeit einen Beitrag, ich glaube vom NDR oder von Panorama zugesehen habe, die sagen, dass also aus den Dokumenten der Verhandlungen geht hervor, dass sich wahrscheinlich weder auf den EU-Standard, der meistens um zum Wert von 5 unter den US-Standard liegt, also ein Faktor 5, dass sich dann auf so einen internationalen Standard geeinigt werden soll. Und der ist halt irgendwie so in der Mitte. Das heißt, es ist jedenfalls aus den Verhandlungsdokumenten wohl relativ klar zu entnehmen, dass schon eher in den meisten Fällen die Standards wirklich gesenkt werden. Ich suche gerade im Internet diesen Beitrag nochmal, ich finde ihn aber gerade nicht.
Das heißt also, dass das, was so für die Außenwahrnehmung zum Beispiel vom Bundeswirtschaftsministerium geschrieben wird, Anton, ist dann für dich so ein Wischiwaschi am Ende, weil es macht ja diese Standardsenkung möglich, sagt aber in den meisten Fällen müssen wir das nicht tun und wir haben eigentlich auch kein Interesse daran, aber am Ende werden sie es trotzdem machen.
Wir haben vor allem berechtigterweise ja diese hohen Standards. Und diese Standards, die dann benutzt werden sollen, sind halt von der UN, glaube ich, in so einer Kommission erarbeitet. Und wie man das erkennt, sind die dann natürlich bei 193 Staaten oder so halt sehr schwach schon im Vergleich zu den europäischen. Und ich weiß nicht, ob man die aufgeben sollte.
Ja, und vor allen Dingen, sage ich mal, kann ich da mal was dazu sagen?
Ja.
Vor allen Dingen ist es ja auch so, ich meine, wir haben immerhin eine Demokratie und haben uns manche Sachen sehr mühsam erkämpft. Nehmen wir mal das Staatsziel Tierschutz, das gibt es seit 2002. Wenn letzten Endes jemand anders oder irgendwelche Schiedsgerichte, dann brauchen wir irgendwann keine eigenen Gerichte mehr, dann wird jemand anders unsere Standards festsetzen. Nicht mehr die Demokratie in Deutschland, sondern der Handel. Und wohin das zum Beispiel in der Landwirtschaft geführt hat, dass der Handel die Preise bestimmt, da heißt es nicht mehr, der Bauer braucht, um seinen Tierschutz und Umweltschutz gerecht zu halten, braucht er so und so viel Geld, sondern der Handel schreibt ihm vor, was er dafür noch kriegen kann. Und dann presst der Bauer aus den Viechern das Letzte raus, was er irgendwie kann. Das ist der verkehrte Weg, ne, der da auf uns zukommt.
Wenn ich recht informiert bin, dann muss ja TTIP, also es wird jetzt noch verhandelt in verschiedenen Stufen, ne? Dann kommt es irgendwann, dass aber TTIP, sämtliche EU-Staaten müssen TTIP zustimmen, wenn ich das richtig verstanden und richtig in Erinnerung habe. Sollte auch nur ein EU-Staat dem nicht zustimmen, muss es nochmal neu verhandelt werden. Wie groß ist die Chance, dass alle, wie viele EU-Länder sind wir mittlerweile, dass alle dem vorbehaltlos zustimmen? Also kann es sein, dass wir uns womöglich berechtigterweise, aber womöglich umsonst aufregen, weil es so, wie wir jetzt befürchtet, eh nicht kommen wird?
Ja, das Problem ist doch, dass die Standards, denke ich mal, was Lebensmittelkennzeichnung, was gut in manchen Gesundheitsprodukten sind die Amerikaner die Standards höher als wir. Aber was die Umwelt, was Chemie, was Naturschutz, was Tierschutz angeht, haben wir von allen in Europa die höchsten Standards. Das gebe ich mal zu bedenken. Und ich meine, wer profitiert davon? Ne? Das muss man sich ja immer fragen. Qui bono?
Ja, es profitieren davon am Ende auch wir, wenn man diesen Aufstellungen da und den Aufzählungen glauben soll.
Also und das ist eben falsch.
Ich habe die jetzt alle nicht im Kopf, die Zahlen, aber ich habe mir die irgendwann mal alle mal angeschaut und da hieß es ja schon, so und so viel Arbeitsplätze mehr wird es geben, werden gesichert werden, ja, so und so viel aufs Bruttoinlandsprodukt oben drauf. Wenn wir alle durcheinander reden, versteht überhaupt keiner mehr was.
Aber es hat sich doch bei diesem CETA-Abkommen schon gezeigt, dass das eine völlige Milchmädchenrechnung war. Da hat es doch auch nicht funktioniert. Im Gegenteil, es werden bei uns Arbeitsplätze verloren gehen und es wird ein Heidengeld kosten. Ne? Aber gut.
Was wolltest du sagen, Anton?
Erinnere mich nur dunkel daran, dass die doch auch schon wieder um mehrere hundert Millionen nach unten korrigiert werden mussten, glaube ich, diese Erwartungen. Also das ist halt auch vielleicht ja wie mit Baupreisen bei uns. Das kann heißen, wir haben 700 Millionen Euro für die EU Positives, wir haben vielleicht auch irgendwie nur 200, vielleicht aber auch nur irgendwie 50. Und da muss man sich dann schon fragen, lohnt sich das denn wirklich noch?
Ja. Also ich glaube, Thilo Bode macht in seinem Buch, was du, Regine, schon zitiert hast, glaube ich, auch eine ganz andere Rechnung auf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und sagt, dass die Rechnung, die von Seiten der EU, von Seiten des Wirtschaftsministeriums da präsentiert wird, insofern eine Milchmädchenrechnung ist, weil sie Sachen wiederholt dazu zählt, die aber eigentlich nur einen Einmaleffekt haben. Ich glaube, so, wenn du es gelesen hast, weißt du es wahrscheinlich genauer, wie er argumentiert.
In 25 Jahren hat jede vierköpfige Familie 500 Euro dazu verdient, so ungefähr. In 25 Jahren. Aber nur in der Voraussetzung, dass es eben in Gänze umgesetzt wird, was gar nicht anzunehmen ist. Also das ist...
Wie in 25 Jahren 500 Euro pro Monat oder in der ganzen Zeit?
Nein, im Jahr dann. Ne?
500 Euro im Jahr.
Aber erst in 25 Jahren. Und letzten Endes, wenn man sich das mal insgesamt anguckt, jetzt habe ich vor Schreck vergessen, was ich sagen wollte, funktioniert es eben im technischen Bereich, das ist sicherlich eine gute Idee, aber in vielen anderen Sachen eben nicht, in vielen anderen Bereichen. Und das, denke ich, ist eine enorme Gefahr, die da auf uns zukommt.
Regine, vielen Dank für diese Gedankenanstöße an dieser Stelle. Schönen Abend dir.
Okay.
Bis dann.
Jo, danke. Tschüss. Bitte.
Anton, im Gegensatz zu Regine, die auch schon über 40 ist, bist du erst 17 und wirst, sollte TTIP kommen, wird das tatsächlich dein Leben maßgeblich bestimmen können, wenn ich das mal so dramatisch sagen darf, weil wenn es für viele Jahre gilt und du gerade erst dabei bist, erwachsen zu werden und so, nimmst du das tatsächlich als eine Bedrohung auch für dich wahr, oder ist das für dich ein abstraktes Thema, was so auf einer politischen Ebene interessant ist?
Also ich finde diese Standards, ich finde das irgendwie kognitiv schlecht und nehme das auch als sehr gefährlich da. Aber was mich vor allem, was ich wirklich als Bedrohung ansehe, sind diese Schiedsgerichte. Wenn man sich da mal anguckt, zum Beispiel in Hamburg gab es ja dieses Kraftwerk, was gebaut werden sollte. Und dann gab es Umweltauflagen von der Stadt, die waren Vattenfall zu hoch. Und dann haben die dagegen geklagt. Jetzt muss Deutschland die Umweltauflagen zurücknehmen und deswegen könnte es ein Vertragsverletzungsverfahren von der EU-Kommission geben. Das heißt, es kostet auf jeden Fall Deutschland Geld und führt dazu, dass wir wahrscheinlich noch irgendwie niedrigere Umweltauflagen haben, als wir wollen. Und da frage ich mich schon, also das ist halt nicht mehr demokratisch, wenn ein Staat von außerstaatlichen Akteuren gezwungen werden kann, irgendwelche Handlungen vorzunehmen gegen demokratische Entscheidungen.
Ja, interessant. Also da kommt man dann auch in diesen Legitimationsbereich. Und wieso eigentlich diese außerstaatlichen Schiedsgerichte? Warum macht man das nicht über staatliche Gerichtsorgane? Sagt Gerichtsstand für, ist, keine Ahnung, Massachusetts oder Mainz?
Also die Idee, oder also, womit argumentiert wird, ist ja, dass es Justizsysteme gibt, staatliche, die halt nicht rechtsstaatlichen Prinzipien entsprechen und deswegen man auf die nicht vertrauen könne. Und Deutschland hat auch wohl solche Abkommen mit anderen Staaten, vornehmlich wahrscheinlich in der dritten Welt, wo man sagt, da ist einfach keine Rechtssicherheit zu erwarten und wir investieren da keine 20 Millionen, wenn wir nicht irgendwie eine Sicherheit haben, dass wir das behalten können. Nur frage ich mich, also welches Land in der EU erfüllt diese Standards nicht und warum müssen dann auch für alle anderen diese Standards abgesenkt werden oder beziehungsweise warum müssen dann alle anderen auch unter den Schiedsgerichten leiden, wenn ich das mal.
Ja, interessante Frage. Könnte man eigentlich nochmal wieder eine TTIP-Sendung, eine komplette zu machen, wenn es da neue Schritte gibt und neue Moves?
Möchte einem übrigens auch keiner genau sagen, welches Land es jetzt ist, weswegen diese Schiedsgerichte drin sein sollen. Also es gibt diese, wird einem gesagt, aber welche sagt man nicht.
Ah ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass man das allgemein womöglich eher von amerikanischer Seite sagt, dass man diesen international ja teils auch schon wirklich sehr üblichen Weg gerne auch in diesem Abkommen mit drin hätte, einfach weil man dann weiß, welche Möglichkeiten man hat und woran man ist und eben nicht womöglich auch einem Wandel der europäischen Rechtsprechung, der Rechtsprechung in den einzelnen Ländern unterworfen ist.
Also ich weiß nur, dass die Amerikaner offiziell sagen, wenn man das nur mit Deutschland schließen würde, bräuchte man diese Schiedsgerichte ja gar nicht.
Sondern naja, dann macht man mit Schäuble einmal einen Handschlag und dann weiß man, ja,
also
was man
die
hat.
Sind mit dem deutschen Rechtssystem, damit kommen die klar. So, da sagen die, damit können wir leben.
Ja, die kommen ja auch mit den deutschen Geheimdiensten ganz gut klar. Mit denen können sie auch gut leben und von ihnen profitieren. Vielleicht reden wir nach Nachrichten auch noch über den BND-Skandal. Mal gucken. Anton, dir einen schönen Dank, ja?
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss, bis dann. Freue mich immer, wenn Leute anrufen mit einer Meinung, sich einmischen, auch was zu sagen haben zu einem Thema, sich ein bisschen umgetrieben haben, gedanklich damit und Lust haben, diese hier im Blue Moon kundzutun. Nach den Nachrichten lade ich euch wieder ein dazu.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Mit Henrik Schröder, hallo. Wir reden heute über die aktuellen politischen, gesellschaftlichen Themen, die euch beschäftigt und umgetrieben haben in den letzten Tagen und Wochen. Über TTIP haben wir gerade schon die erste halbe Stunde diskutiert. TTIP, ein Thema, zu dem es eigentlich ja immer Diskussions- und Gesprächsbedarf gibt. Runde um Runde wird da verhandelt und der Widerstand wird schon größer, so, oder die Skepsis zumindest in der Bevölkerung. Immer mehr Leute, die sich damit beschäftigen, mit auseinandersetzen mit dem Thema und fragen, hallo, was verhandelt ihr da eigentlich genau hinter verschlossenen Türen und was sollte uns das angehen? Das ist also ein Thema, was wir schon besprochen haben. Worüber wollt ihr reden? Über den BND-Skandal vielleicht mal, über den Sigmar Gabriel, der Vizekanzler, immerhin sagte, das ist eine Staatsaffäre und jetzt soll es vielleicht einen Sonderermittler geben und die Kanzlerin sagt weiterhin nicht so viel, aber ist ja schon der Hammer, was da passiert ist. Die AfD, die Alternative für Deutschland, ist dabei, sich selbst zu zerfleischen. Auch das relativ spannend, finde ich. In Irland gab es ein Votum für die Homo-Ehe. Was hat euch denn so interessiert in den letzten Tagen?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Die noch sagen vorhin zu dem Zucker, ist natürlich wieder gepflegtes Halbwissen in die Welt gerufen. Ich glaube wirklich, dass irgendwo in einem skandinavischen Land die Zuckersteuer eingeführt wurde oder erhöht wurde oder so. Aber ich habe jetzt eine Meldung gefunden von Ende April. Da heißt es, SPD-Politiker fordern, Süßigkeiten künftig höher zu besteuern. Konkret soll der ermäßigte Mehrwertsteuersatz auf Süßwaren, 7%, auf den regulären Satz von 19% angehoben werden. Die volle Besteuerung der Süßwaren sollte kein Tabu mehr sein, sagte Verbraucherschutzexpertin Elvira Dobrinski-Weiß von der SPD, der Saarbrücker Zeitung. Daraufhin sagte ein Ernährungsexperte, nämlich Franz Josef Holzenkamp, wir wollen keine Strafsteuer auf angeblich ungesunde Lebensmittel oder Zutaten wie etwa Zucker. Für ihren Kühlschrank sind die Bürger alleine verantwortlich, dies alles zu finden. Auf bild.de übrigens, um die Quelle auch noch zu nennen, aber das war der erste Eintrag beim schnellen Googlen. Lasst uns über das reden, über das ihr reden wollt, über die politischen Gesellschaften, Themen der vergangenen Tage und Wochen, die euch umgetrieben haben, die euch verrückt gemacht haben, wahnsinnig gemacht haben, genervt haben, wo ihr einfach Lust habt, mal ein bisschen was zu erzählen, zu fragen, euch Luft zu machen oder auch mal ein bisschen was zur Diskussion zu stellen. Dafür ist diese Sendung da, bis Mitternacht noch, also traut euch gerne, ruft an mit euren Themen unter 0331 70 97 110. Der freundlichste Redakteur der Welt, Martin mit der Mütze nennt man ihn auch liebevoll, ruft euch dann auch gerne zurück. Deichkind liked alle am Arsch. Und Bernd redet mit uns allen und zu
morgen.
Uns allen. Bernd, grüße dich. Hi. Morgen, jo, sagt er um 20 vor 11 am Abend.
Naja, du hast ja vorhin auch Moin gesagt,
ja,
nur weil die Dame aus Hamburg war.
Das war ja norddeutsches Moin, das kann man den ganzen Tag sagen. Das heißt ja nicht morgen.
Jo.
Was der Berliner und Brandenburger oft verwechselt. Moin und Moin Moin kann man die ganze Nacht und den ganzen Tag sagen. Aber
na, Moin Moin heißt ja, du quasselst zu viel. Das ist ja blöd. Macht man ja nicht.
Ja.
Egal.
Bernd, offene Runde heute im Blue Moon, die politischen, die relevanten Themen der letzten Tage und Wochen, die fordere ich euch auf, hier mal in die Runde zu schmeißen. Worum geht's bei dir?
Na, ich fand sehr interessant dieses Anti-Gewerkschaftsgesetz, was jetzt durch den Bundestag gepaukt haben.
Anti-Gewerkschaftsgesetz nennst du es? Ich glaube, Tarifeinheitsgesetz heißt es in Wirklichkeit.
Ja, genau, richtig. Damit die kleinen Gewerkschaften rausgedrängt werden. Ich meine, man kann ja von dem selbst gehalten, was er will, aber er hat eine Gewerkschaft. Und er hat Leute, die hinter ihm stehen. Und im Prinzip ist das Gesetz ja nur dafür da, dass kleine Gewerkschaften dann sozusagen nichts mehr zu sagen haben. Hm. Was dann dazu führen wird, dass wir irgendwann mal eine Einheitsgewerkschaft haben. So wie damals in der DDR.
Also
die
eine,
hat ja auch nicht wirklich was gesagt.
Also eine Gewerkschaft für alle Berufsgruppen und für alle Beteiligten. Oder was?
Genau, Das ist, denke ich mal, so das Ziel, wo es hinläuft. Und das finde ich schon richtig schäbig. Vor allen Dingen, wenn man sich mal die Abstimmung anguckt im Bundestag, da haben von der CDU, die ja nun als nicht sehr gewerkschaftsfreundlich gilt, 7 Leute dagegen gestimmt und von der Arbeiterpartei SPD einer. Und was die SPD da in der letzten Zeit überhaupt macht, also mit Maut, mit TTIP, mit diesem Gesetz, mit dem Rumlavieren im Untersuchungsausschuss der NSA und was weiß ich auch immer. Ich glaube, der Gabriel versucht wirklich, die SPD dahin zu bringen, wo die FDP schon ist.
Ja, obwohl ich jetzt gerade im aktuellen Spiegel gibt es einen Artikel dazu, wie Gabriel und Gysi an Rot-Rot arbeiten.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das mit Gabriel passieren wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Sag mal, also, aber nochmal, um mal bei einer Sache zu bleiben, beim Tarifeinheitsgesetz.
Ja.
Erstmal, es ist ja noch gar nicht klar, ob das überhaupt das vom Bundesverfassungsgericht Bestand hat. Das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Und vielleicht vorher nochmal innerlich, also was ist falsch daran, mal so ein bisschen naiv gefragt, wenn man die Gewerkschaften dazu bringt, sich vor den Tarifverhandlungen zu einigen, um mit einer Stimme zu sprechen? Das heißt ja nicht, dass es die kleineren Gewerkschaften jetzt verboten werden oder abgeschafft werden.
Na, das Problem ist doch, dass wenn man jetzt eine kleine Gewerkschaft hat, und man hat eine große Gewerkschaft im Betrieb, dann gibt es die Möglichkeit, sich da vorher zu einigen. Aber warum sollte denn die große Gewerkschaft überhaupt auf die kleine eingehen? Im Endeffekt ist es doch so, dass die große Gewerkschaft sagt, okay Leute, wir machen den Tarifvertrag und der gilt dann für eure Leute. Oder er gilt vielleicht auch nicht für eure Leute, weil es ist nicht zwingend so, dass die Bahn dann zum Beispiel den Leuten von der GDL das Gleiche zahlen muss. Das ist nur ein Kann, das machen sie momentan. Aber im Endeffekt wird das dann irgendwann dazu führen, dass, keine Ahnung, die EVG sagt, ja, wir machen den Tarifvertrag. Was die GDL-Mitglieder bekommen, ist uns eigentlich völlig egal. Und dann werden natürlich logischerweise die Mitglieder von der kleinen Gewerkschaft, wo sie sehen, die kann überhaupt nichts mehr machen, warum sollten sie dann da noch bleiben?
Ja.
Dann würden sie natürlich zur großen Gewerkschaft wechseln oder dann die Gewerkschaften komplett verlassen.
Ja.
Weil ist ja völlig wurscht. Und ja. Das ist halt das Problem, was ich sehe.
Mhm.
Ja, und man kann von vielen Spartengewerkschaften halten, was man will, aber das so gesetzlich zu beschneiden, ist eigentlich meiner Meinung nach, also es wird vom Verfassungsgericht sowieso scheitern, das ist klar, aber das hat unsere Politiker noch nie davon gehalten.
Warum meinst du, warum das scheitert? Weil es de facto ein Streikverbot für gewisse Gewerkschaften bedeutet?
Genau, richtig. Es schränkt da gibt es irgendein Gesetz im Grundgesetz, keine Ahnung, freie Koalitionswahl oder irgend sowas, hatte ich mal gelesen.
Ah.
Daran wird das Ganze scheitern.
Also ich meine, es ist ja so, dass es darf ja nicht jeder um jeden Preis streiken. Zwar gibt es das Streikrecht, was auch im Grundgesetz verankert ist, aber am Ende entscheiden ja Arbeitsgerichte, ob ein Streik verhältnismäßig ist. Also der muss verhältnismäßig sein. Wenn jetzt dieses neue Tarifeinheitsgesetz kommen sollte, könnte es zu dem Szenario kommen, dass zum Beispiel die GDL ihre Streiks, die sie jetzt gemacht hat, gar nicht mehr machen könnte, weil Arbeitsgerichte sie verbieten, weil sie sagen, sie sind nicht verhältnismäßig, weil das ist ja die kleinere Gewerkschaft und die darf gar nicht diese Tarifverhandlungen führen. Also so ungefähr könnte es kommen. De facto ist das ja ein Streikverbot. So kann man argumentieren. Also muss man nicht. Aber
de facto wäre das dann ein mittelbares Streikverbot. Und wie gesagt, das wird sowieso scheitern. Aber das hindert die Politiker nicht daran, erstmal die Gesetze zu machen. Und da hatte ich vor kurzem so einen schönen Spruch gelesen von irgendeinem Unionspolitiker, glaube ich, der gesagt hat, ja, wenn ich alle Gesetze vorher, die ich mache, auf Verhältnismäßigkeit gegenüber dem Grundgesetz prüfe, dann können wir ja gar nichts mehr machen.
Mhm.
Und das halte ich schon für eine sehr bedenkliche Aussage.
Also auf faz.net findet man zum Beispiel in einem Artikel die Aussage, ob das Gesetz dauerhaft Bestand haben wird, ist alles andere als ausgemacht. Wohl kaum je zuvor hat das Parlament sehenden Auges ein Gesetz beschlossen, dem so viele namhafte Experten Verfassungswidrigkeiten bescheinigen und nicht nur Zweifel und Bedenken. Es sei ein unzulässiger Eingriff in die Rechte von Spartengewerkschaften und zudem handwerklich voller Fehler.
Genau. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher. Im Moment haben ja die beiden sozusagen, also SPD und CDU, eine verfassungsgebende Mehrheit im Bundestag. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob sie bei einem Scheitern des Gesetzes vom Verfassungsgericht nicht dafür die Verfassung ändern. Sie können zwar die ersten 10 Grundgesetze, also die Ewigkeitsklauseln, können sie zwar nicht ändern, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie dann das Grundgesetz so hinbiegen, dass das dann auf einmal wieder verfassungsgemäß ist.
Das finde ich sehr unwahrscheinlich. Und ist auch die Frage, wie schnell das geschieht und wie die Mehrheiten dann aussehen.
Ja, na, muss man mal gucken. Vor allen Dingen finde ich es wirklich faszinierend, wenn man sich mal anguckt, die GDL streikt ja nicht das erste Mal. Sie streiken ja schon seit Jahren. Ich glaube, das war jetzt der 9. Streik. Mhm. Und wenn man sich die Verteilung in den Medien anguckt, dann ist die GDL immer der Böse. Aber die Bahn, egal wie weit jetzt die Bahn denen entgegengekommen ist, aber wenn ich ein Konzern habe und der sagt, ich habe hier durch diesen Streik 200 Millionen Euro Verluste, warum dann keiner auf die Idee kommt, einfach mal gegenzurechnen, was mich das dann kosten würde, der GDL da entgegenzukommen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das 200 Millionen sind. Also ein Aufsichtsrat in einem marktwirtschaftlich geführten Konzern hätte da wahrscheinlich schon den Vorstand entlassen.
Das Problem war aber, glaube ich, auch lange Zeit so ein bisschen die Außendarstellung und die Argumentation von GDL-Chef Wieselski, der ja im Wesentlichen immer argumentiert hat, dass die Bahn inakzeptable Angebote machte, was Urlaubstage, Vergütung und so weiter angeht, wobei allen klar war, das ist gar nicht das Hauptstreikziel, sondern es geht um die ureigenen Interessen der GDL. Man könnte sagen, es geht um allgemein die Interessen von kleinen Gewerkschaften, okay. Aber das ist Wieselski höchstwahrscheinlich und nach allem Anschein einzig und allein um seine Macht ging und seinen Einfluss ging. Also ob das legitim ist und vielleicht auch einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen haben kann, ist ja eine andere Frage. Aber dann zu sagen, es geht mir um die Bezahlung der Lokführer, wenn es eigentlich um was anderes geht, ist natürlich auch ein bisschen unglücklich.
Na, das ist immer ein bisschen schwierig. Das kann ich natürlich nicht wirklich beurteilen, weil man kennt ja die Verhandlungen nicht. Das ist ja auch alles hinter verschlossenen Türen, das ist klar. Aber natürlich geraten da zwei Alpha-Tiere aneinander. Das ist logisch und da geht es dann sicherlich schon sehr oft zu wie im Kindergarten. Aber ich habe vor kurzem einen interessanten Artikel gelesen über eine Consulting-Firma, ich glaube aus der Schweiz, und die unterstützt die Bahn bei diesen Gehaltsverhandlungen oder Tarifverhandlungen. Und wenn man sich mal die Webseite von der anguckt, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Kopf, nicht mehr auf dem Schirm, dann steht da auch direkt sowas drin wie mediale Zerstörung des Gegners durch völlig sinnfreie Behauptungen und sowas in der Art. Aha. Also das ist durchaus sehr interessant. Also es ist offensichtlich eine Firma, die sich direkt darauf spezialisiert hat, für Arbeitgeber sozusagen bei drohenden Arbeitskämpfen da die Verhandlungen zu führen. Und die sagen auch direkt, ein Streik ist eigentlich kein Problem, wenn man die Bevölkerung dazu bringt, dann das Ganze abzulehnen.
Ist kein Problem, wenn man die Bevölkerung dazu bringt, das abzulehnen. Aus Sicht der Bahn.
Richtig, aus Sicht des jeweiligen Arbeitgebers dann, ja, sozusagen.
Gut, aber dass ein Streik von solchen Ausmaßen und so viele Leute in ihrem Privat- und Berufsleben derartig betroffen sind, auf eine flächendeckende Akzeptanz stößt, ist auch unwahrscheinlich egal, welche mediale Kampagne dazu fährt.
Ist natürlich schwierig, das ist völlig klar. Und wenn ich dann immer die Argumentation höre, ja, es darf natürlich nicht die Bevölkerung treffen. Das ist aber schwierig, ja, wenn die GDL einen Streik machen würde, der nicht die Bevölkerung trifft, das geht erstens überhaupt nicht und zweitens hätte dann natürlich überhaupt kein Druckmittel. Das ist das Problem dabei. Ja.
Aber dass die GDL auch jetzt erst dann dieser Schlichterrunde zugestimmt hat und zuvor nicht und immer alle Schlichter abgelehnt hat und so auch... Ich stecke da jetzt auch nicht so tief drin, das final beurteilen zu können. Da denkt man schon, also weiß ich nicht, bei der Arbeit oder in der Familie oder so könnte man sich so nicht aufführen. Da muss man schon irgendwie kompromissorientiert arbeiten bis zum Schluss.
Ja, wie gesagt, das ist das Problem. Der Wieselski an sich ist natürlich, ich kann den auch nicht leiden. Aber ich glaube, er kämpft durchaus für seine Leute. Ja, das würde ich ihm nicht absprechen. Ob er da alles richtig macht, keine Ahnung. Aber ich denke, es ist auch auf der Gegenseite genug Porzellan zerschlagen worden. Und wenn dann die Bahn als Staatskonzern sozusagen oder zu 50% Staatskonzern, ich habe keine Ahnung, wie da die Verhältnisse sind sozusagen, dann im Endeffekt darauf hinwirkt, dass die Politik sozusagen ihre Geschäfte verbessert, da ist das schon ein bisschen schwierig.
Die Deutsche Bahn ist doch eine AG und der Bund hält 100% der Anteile, oder?
100%, doch, ja. Ich weiß, ich wusste jetzt nicht mehr. Ich weiß, Bund ist auf jeden Fall natürlich Mehrheitseigner, ob sie 100% halten, kann durchaus sein. Ja. Wobei ich mich dann auch noch frage, warum ist das dann eine AG?
Sollte ich jetzt quatschen?
Keine Ahnung.
Ja. Also gleich nochmal nachgucken. Also auf jeden Fall ist das ein bundeseigenes Unternehmen, wenn auch kein Staatsunternehmen.
Genau. Also richtig, ja.
Sag mal, eine Sache noch, wenn du im Thema bist, die ich nicht ganz verstehe. Also dieses Tarifeinheitsgesetz, das womöglich am 15. Juli kommt, was dann sehr wahrscheinlich vom Bundesverfassungsgericht nochmal verhandelt wird, weil mehrere Spartengewerkschaften jetzt schon gesagt haben, sie werden dagegen klagen. Also das regelt dann ja und legt fest, dass es in einem Betrieb, ich habe jetzt mal so eine Seite aufgemacht hier, für eine Beschäftigtengruppe nur einen Tarifvertrag geben soll. Und das soll dann ausgehandelt werden mit der größeren. Das heißt also, dass es pro Beschäftigtengruppe nur noch eine Gewerkschaft gibt. Also für die Lokführer nur noch eine Gewerkschaft, die was zu sagen hat, für das Servicepersonal nur noch eine und so. Jetzt mal so aus der anderen Sicht betrachtet, was hat das für einen Betrieb, für einen Sinn, dass Leute, die dieselbe, die gleiche Arbeit machen, unterschiedlich entlohnt werden? Was ja dann passiert, wenn man verschiedene Tarifverträge hat von Leuten, die ja der gleichen Tätigkeit nachgehen, nur eben in einer anderen Gewerkschaft organisiert sind.
Das ist, also wie gesagt, die Idee dahinter, dass eine Gewerkschaft sozusagen, also sozusagen eine Einheitsgewerkschaft in einem Betrieb, wie auch immer, für eine bestimmte Berufsgruppe, natürlich erstmal effizienter klingt. Das ist relativ logisch. Das Problem ist, dass man, wenn es nur noch eine Gewerkschaft gibt, die dann für den Betrieb zuständig ist, und es kommt zum Beispiel ein neuer Mitarbeiter, der ist in einer anderen Gewerkschaft, ja, der würde davon überhaupt nicht profitieren, es sei denn, er wechselt zu der Gewerkschaft. Oder aber man hat eine Gewerkschaft, und das hat man ja schon bei VW gesehen, wo dann die Gewerkschaftsfunktionäre mal nach Brasilien geflogen sind mit dem Vorstand, egal, wo sich dann die große Gewerkschaft vielleicht einfach sagt, ja, unsere Funktionäre haben hier alles, was sie brauchen, was die Beschäftigten machen, sind eigentlich egal, wir nehmen hier 2%, das ist okay. Ja, auch wenn die Mitglieder der Gewerkschaft vielleicht nicht ganz einverstanden sind damit und die haben dann keine Möglichkeit zu sagen, na, ich gehe jetzt mal zu einer anderen Gewerkschaft, die macht das vielleicht besser, weil das würde ja nichts bringen, es sei denn, alle wechseln geschlossen. Und daher, also wie gesagt, das Gesetz wird ganz sicher scheitern, die Frage ist dann bloß, wie lange es in Kraft sein wird, weil Bundesverfassungsgericht dauert halt sicherlich auch eine ganze Weile, bis das durch ist. Und muss man mal sehen, was da rauskommt. Wobei es schon sehr interessant ist, bei den Zugbegleitern, worum es ja zuletzt ging, hat die GDL, glaube ich, 51% der Leute bei sich. Das heißt, da wäre sie die große Gewerkschaft. Und bei den Lokführern im Prinzip auch, wenn die Bahn nicht sagen würde, Leute, die bei uns Rangierlokführer sind, sind keine richtigen Lokführer.
Aber ich dachte, dass der Großteil des Servicepersonals bei der EVG organisiert ist.
Angeblich sind die meisten bei der GDL. Ich weiß es nicht. Ja, also ich habe irgendwie sowas gelesen von 51% bei der GDL. Deshalb fand ich das ja sehr interessant. Müsste ich nochmal googeln. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Das hatte ich bloß irgendwo gelesen. Weiß jetzt aber nicht mehr wo. Ja. Ansonsten, Moment, Augenblick. Jetzt hatte ich.
Hast einen Assistenten jetzt, bei dir, ja?
Nee, jetzt hatte ich gerade mein. Weil ich hatte es über das iPad gehört.
Ach so, das war ich jetzt, der zeitverzögert zu dir gesprochen hat. Bernd, wir holen mal kurz Frank dazu. Lieber Frank, du wolltest auch was zum Tarifeinheitsgesetz sagen. Hallo.
Ja, also ich bin erstmal davon überhaupt nicht überzeugt. Für mich ist es ein klassisches Wahlgeschenk der SPD-Klientel an den Deutschen Gewerkschaftsbund, weil er ist schlussendlich der Einzige, der davon profitiert. Und die haben seit dem Ende des Dritten Reiches, also seit 1945, diesen feuchten Traum schon immer gehabt, so wie in der DDR, eine Einheitsgewerkschaft zu bilden. Und das ist für mich auch total antidemokratisch, weil in der Demokratie hat man schließlich auch nicht bloß eine Partei. Und so ist es mit Gewerkschaften auch. Es gibt verschiedene, politische Ansichten bei Gewerkschaften. Und warum sollte das nicht, ist so antidemokratisch, wenn ich nur eine Gewerkschaft habe?
Naja, es geht ja nicht darum, andere Gewerkschaften zu verbieten, sondern zu sagen, die Gewerkschaften sollen in Tarifverhandlungen mit einer Stimme sprechen und ihre Ausrichtung vorher miteinander aushandeln. Warum? Das ist ja jetzt was anderes, als zu sagen, wir verbieten die kleinen Gewerkschaften.
Naja, das Wort nehmen die natürlich nicht im Mund, aber indem man den kleinen Gewerkschaften das Streikrecht entzieht, dann hat man ja praktisch den gleichen Effekt. Weil eine Gewerkschaft, die nicht streiken kann, ist keine Gewerkschaft, das ist doch logisch. So, und eigentlich ist das auch so, aus meiner Sicht, wenn ich das jetzt mal mit der Bahn mir betrachte, der Vorläufer von der EVG heißt hier, Ludwig Transnet, das war ja die Gewerkschaft, die miese Tarifverträge abgeschlossen hat und dann, wo der Chef der Transnet dann auch noch zu der Arbeitgeberseite gewechselt hat. Mhm. Also ich meine, wenn man sich das überlegt, das ist eine DGB-Gewerkschaft. Die letzten großen Streiks des DGBs, woran ich mich noch erinnern kann, war in den 70er Jahren mit der ÖTV. Ja, wo die damals...
War vor meiner Zeit, sag ich mal.
Ja, naja, ich bin halt 51, also da kann ich mich als Kind noch gut dran erinnern. Und ich sag mal, für mich ist der Wiesielski ein absoluter Arbeiterführer, wie er im Buche steht. Und der hat auch aus meiner Sicht nicht nur für seine Leute gestreikt, sondern für unser Grundgesetz. Hm. Weil schließlich ist das ein massiver Angriff auf Artikel 9 Absatz 3.
Naja, er hat ja jetzt nicht gegen das Tarifeinheitsgesetz gestreikt, sondern erstmal dafür gestreikt, dass er mit der Bahn mit dem Bahnvorstand überhaupt dafür diese Gruppen verhandeln darf.
Nee, also, aber so steht es doch im Grundgesetz. Die Koalitionsfreiheit sagt doch nichts weiter aus, als ob das jedermann sich organisieren kann, wie er möchte, oder auch halt auch nicht organisieren. Man muss ja nicht, es gibt ja keine Zwangsmitgliedschaft, zum Glück nicht in Gewerkschaften. Aber er hat doch konform gehandelt, wie es im Grundgesetz steht. Er hat seine Mitglieder in der Bahn und für die möchte er Tarifverträge machen. Ja. Das ist doch vollkommen legitim. Klar. Und warum soll ich mich eines Diktats vom DGB beugen? Die schließen nun mal, also wenn ich mir ich komme selber aus dem öffentlichen Dienst, wenn ich mir die miserablen Tarifverträge der letzten 20 Jahre angucke, die Verdi oder so geschlossen haben, die sind doch alle zum Kotzen irgendwie. Und ich würde mich freuen, wenn jetzt so ein Mann wie der von der GDL für Bundesangestellte geben würde, der genauso auftritt und genauso was reißt.
Tja, weiß ich nicht, ob Wieselski sich nicht auch innerhalb dieser Verhandlungen und in seiner ganzen Strategie hätte noch deutlich klüger verhalten können. Keine Ahnung. Also klar ist ein Streik unangenehm und ein Bahnstreik und trifft die Bevölkerung, aber die Frage, wie man es vermittelt und erklärt, weiß ich nicht, ob man das nicht schon besser machen könnte, als Wieselski hat.
Und das in den Medien so ein schlechtes Bild entsteht, das wundert mich auch nicht. Also das sehe ich auch mal wieder politisch. IG Medien ist ja auch eine Gewerkschaft. Viele, die in den Medien was zu sagen haben, sind in der Gewerkschaft. Und da wird das auch gesteuert, dass so eine Gewerkschaft wie die GDL natürlich kein positives Feedback bekommt.
Das ist totaler Unsinn, was du sagst.
Ja, das tue ich auch eher.
Das wird eher ganz bestimmt nicht gesteuert.
Sehe ich schon, weil objektive Berichterstattung fand doch gar nicht statt. Also da wurde immer so.
Wer steuert das denn? Gegen wen? Mit wem? Wie funktioniert dann dieses System der Steuerung?
Der DGB möchte halt eine Einheitsgewerkschaft, ist doch logisch. Das möchte er seit seiner Gründung, steht auch in seiner Satzung. Und dann tut er natürlich alles irgendwie über seine Einzelgewerkschaften, dass kleinere Gewerkschaften da nicht groß kommen und wenn im schlechten Licht dargestellt werden. Die ganzen Medien. Darstellung der GDL, die drehte sich noch gar nicht um ein Kernthema. Das Kernthema war, dass ihm verwehrt wurde, für seine Gewerkschaften da Verhandlungen zu führen.
Ja, klar, aber da war ja, hat ja Wieselski auch selbst Verantwortung für getragen, weil er ja sehr lange auch mit ganz anderen Dingen argumentiert hat und gar nicht damit die ersten Streiks, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, aber wenn ich denn so die Medien, ob das nun durch die Bank, ob das der Tagesspiegel war, die BZ, die Bild, die haben ja alle so getan, als ob der vollkommen unbegründet, also das hätte nur noch gefehlt, die schreiben, illegaler Streik, vollkommen an den Haaren herbeigezogener Streik ist. Und wenn dann so einfache Menschen, die Bild-Zeitung nun mal lesen, das lesen, dann loben die natürlich auch den Mist.
Klar, aber du kannst ja jetzt nicht die Medien in Sippenhaft nehmen, weil die Bild-Zeitung irgendwelche Propaganda schreibt.
Naja, aber das ist nun mal die größte Zeitung. Und die anderen Zeitungen, also ich sag mal, bis auf diese Online-Reportage vom Augstein, der nämlich einen ganz guten Beitrag geschrieben hat, dass eigentlich wir alle den Wieselski dankbar sein müssen, weil er für uns alle, für unsere Rechte gestritten hat. Das war eine objektive Darstellung, alles andere war Mist in den Medien.
Ja, kann sein. Also ist auch dein gutes Recht, das so zu sehen. Ich würde mich trotzdem dem verwehren zu sagen, das sei gesteuert. Also wenn wir an dem Punkt sind, dass wir das wirklich, dass du das wirklich glaubst, dass diese Medienberichterstattung, egal welches Medium, also egal welcher Ausspielweg, ob Radio, Fernsehen, Zeitung, egal ob eher konservativ, eher links, wenn du meinst, es ist gesteuert.
Nein, ich meinte
um eine Art von gleichgeschalteter Berichterstattung, und du weißt, woher dieses Wort kommt, was ich jetzt etwas provokativ würde, zu erreichen. Also wenn wir wirklich an dem Punkt sind, dann sollten wir beide morgen morgen uns treffen mit noch 10.000 anderen Leuten und anfangen, was zu tun. Weil dann sind wir kurz vor, also, wo wir schon mal waren.
Ich habe von den Printmedien geredet. Also die fand ich schon, die eine Einheit.
Du hast von den Medien geredet, mein Lieber.
Ja, das meinte ich denn vielleicht nicht so. Ich meinte eher die Printmedien und die waren für mich schon ziemlich einseitig in ihrer Darstellung, wie der Streik ist. Da wurde ja praktisch ja schon bald aufgehetzt und zu Lynchmord da aufgerufen. Irgendwie, da wurden die in seine Adressen veröffentlicht und alles so Mist. Ich meine, es gibt ja auch einen Medienrat. Ist der überhaupt da mal eingeschritten?
Da gab es bestimmt, die eine oder andere Rüge und damit war das dann erledigt. Ja, es kann, also... Ich will nicht sagen, Frank, dass die Berichterstattung in Ordnung war. Ich kriege nur immer so ein bisschen, stellen Sie mir die Nackenhaare hoch, wenn ich sowas wie gesteuert und manipuliert und gekauft höre. So.
Ja, da geht der Hendrik sehr, sehr allergisch drauf.
Nein, aber also, dass man die Berichterstattung kritisieren muss und auch darf, ist ja keine Frage.
Ja. Also ich meine, was ich komisch finde, wenn jetzt zum Beispiel die größere Gewerkschaft bei der Bahn jetzt streiken sollte, ich meine, die haben ja, waren ja bis jetzt sehr handzahm, dann möchte ich mal sehen, was denn in den Medien steht. Dann reden die dann auch vom illegalen Streik? Also, weil natürlich ist es belastend, wenn die S-Bahn in Berlin nicht fährt. Bin ich auch genervt, aber ich sehe das auch so, ohne Streik erreicht man ja, also ich habe noch nie gehört, dass man, wenn man mit Wattebäulchen schmeißt, irgendwie einen tollen Tarifvertrag bekommt.
Bernd, du bist da auch noch bei uns.
Jo.
Was meinst du denn?
Mir ist noch ein schönes Beispiel eingefallen. Im Prinzip ist das, was wir jetzt gerade versuchen mit dem Tarifeinheitsgesetz, ja eigentlich sehr synonym zu dem Krankenkassengesetz, was gemacht haben. Aha. Wo ich jetzt im Prinzip jede Menge verschiedener Krankenkassen habe, aber ich bezahle immer den gleichen Beitrag. Warum sollte ich dann eine bestimmte Krankenkasse bevorzugen?
Ja, weil du unterschiedliche Leistungen bekommst für den gleichen Beitrag.
Ja, natürlich, aber dann werden logischerweise alle Leute zu der Krankenkasse hinströmen, die sozusagen die besten Leistungen machen. Und die anderen haben dann halt nichts mehr, womit sie gegensteuern können, weil einen Beitrag denken dürfen sie ja nicht. Wenn ich jetzt eine Krankenkasse hätte, die sagt, okay, bei mir bekommst du die und die und die Leistung nicht, aber dafür bezahlst du auch weniger, dann würde ich da hingehen. Und so muss ich im Prinzip, bin ich im Prinzip gezwungen, immer die gleichen Krankenkassenbeiträge zu bezahlen. Das ist im Prinzip so ähnlich, ja, meiner Meinung nach.
So, das Ticket kostet ja auch immer, nee, ist ja auch Quatsch. Nein, ich mache Spaß.
Naja, bloß ich finde, die Frage muss man ja auch mal stellen. Die ist ja so alt, wie die Bundesrepublik gibt. Dieser Gedanke des DGBs einer Einheitsgewerkschaft ist doch aus meiner Sicht absolut undemokratisch. Denn man hat doch auch kein Mensch würde auf die Idee kommen, also selbst in den USA, sagt man mal, hat man ja auch zwei große Parteien. Also kein Mensch würde auf die Idee kommen, eine Demokratie besteht aus einer Partei.
Na, doch. Die Chinesen zum Beispiel.
Ja, das ist ja keine Demokratie, ist eine Diktatur.
Steht aber in deren Verfassung drin, dass es eine Demokratie ist.
Mag sein, was das da drin steht, aber wenn man nur noch eine Meinung Gültigkeit hat, dann ist das für mich undemokratisch. Und genau da wollen die aber hin. Und was ich richtig besonders komisch finde, ist, dass der DGB sich, sag ich mal, bildlich gesprochen mit dem Arbeitgeberverband, was ja eigentlich theoretisch sein Feind sein müsste bei Tarifverhandlungen, mit denen legt er sich ins Bett, holt die SPD dazu und dann machen die das Tarifeinheitsgesetz. Das ist doch schon mal unfassbar.
Ich danke euch beiden an dieser Stelle für eine anregende und interessante Diskussion über das Tarifeinheitsgesetz. Am 15. Juli soll es kommen. Wir drei sind uns einig zusammen. Übrigens, da an dieser Stelle, Frank, alles, was ich in der Presse lese, ist, alle sagen, das Gesetz wird vom Bundesverfassungsgericht keinen Bestand haben. Das sagen dann auch wieder alle. Ist das jetzt deswegen falsch, weil es alle
sagen? Nee, das ist schon richtig. Aber wenn ich zum Beispiel gleich wieder, also meine Frau liest zum Beispiel die BZ und da stand drinne das Wisniewski-Gesetz, also das ist doch, weiß ich nicht, also irgendwie, das erinnert mich an alte Krieger aus dem Antikommunismus irgendwo.
Ja, das ist natürlich eine Kampagne so, das ist kein Journalismus in dem Sinne, das so aufzuhalten, keine Frage. Ja. Danke euch beiden.
Das ärgert mich halt, also deshalb meinte ich natürlich jetzt nicht die Medien generell.
Du, Frank, der Trick ist auch vielleicht diese Zeit dann vielleicht mal eine andere Publikation zu erwerben. Wenn man da so nicht mit einverstanden ist. Also ich meine, auf den Medien rumzuhacken oder auf der Bildzeitung und dann die BZ zu kaufen, weiß nicht, ob ich jetzt so das Ding überhaupt sagen darf, aber so riesig ist der Unterschied da jetzt auch nicht in meinen Augen.
Naja, ich sehe jetzt über wie ein Tagesspiegel, aber da war auch nicht so eine objektive Berichterstattung, fand ich jedenfalls.
Ja. Tschüss.
Also ich bin verabschiedet. Schönen Abend noch.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Mit Hendrik Schröder, hallo. Seid ihr noch wach, ihr alle, die ihr euch vielleicht nicht so sehr für Gewerkschaften und das Tarifeinheitsgesetz und den DGB interessiert? Aber auch für diejenigen, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind oder dachten, wieso fährt mein Zug nicht mal, auch interessant, da mal über die Hintergründe zu reden, oder? Und darüber, was eigentlich so ein Gesetz soll und was Gewerkschaften eigentlich in einer Demokratie für Funktionen haben und dergleichen mehr. Heute heißt es offene politische Runde in diesem Blue Moon. Das heißt, alle Fragen von einer gewissen politischen, von einer gewissen gesellschaftlichen, soweit möchte ich es mal öffnen, Relevanz, die sind hier gefragt und die werden hier diskutiert und ihr macht das, ihr bestimmt das. Das heißt, ihr ruft einfach an mit dem, worüber wir diskutieren wollen. Und in vielen Fällen fällt dem halb informierten Moderator auch immer irgendein kluger Satz dazu ein und im Zweifelsfall euch noch der viel klügere. Und so werden wir gemeinsam so ein ganz kleines bisschen schlauer und befruchten uns gegenseitig mit Ideen und Dingen, die wir aufgeschnappt gelesen haben oder tatsächlich wirklich Ahnung davon haben. Also worüber wollen wir reden? Das Tarifeinheitsgesetz war jetzt unser Thema davor. TTIP haben wir auch schon diskutiert. Auf meiner Liste steht immer noch der BND-Skandal. Auf meiner Liste steht die womögliche Spaltung der AfD, die Homo-Ehe, die in Irland per Volksentscheid jetzt eingeführt wird und welche Folgen das womöglich haben könnte für Deutschland, für Europa, welches Vorbild das womöglich sein könnte. Eurovision Song Contest, 0 Punkte Deutschland, ist das irgendwie für euch interessant? Fußball-Bundesliga am Wochenende habt ihr euch mit beschäftigt. Auch da kann man sich mal fragen, was eigentlich diese von großen Konzernen gesponserten Vereine machen und wieso andere dann unter und pleite gehen. Muss man aber nicht, denn heute Abend in dieser Sendung, in dieser offenen Runde, seid ihr diejenigen, die Themen vorgeben. 0331 70 97 110. Worüber reden wir? Bad Religion, Los Angeles is Burning, gehört im Blue Moon auf Fritz. Wo es heißt, heute heißt offene politische Runde. Es ist Platz und Zeit für eure Themen unter 0331 70 97 110. Was hat euch interessiert, was so durch die Medien ging, durch die Nachrichten ging, was die großen und kleinen Themen in der Region, in dem Land und in der Welt waren? Worüber wollt ihr reden? 0331 70 97 110. Kurze Zitat von fritz.de von unserer Seite. Da schreibt Jens: Hallo Hendrik, ich hatte dich in zwei Mails gefragt, warum du der Meinung bist, dass es uns vom Wohlstand vor 30 Jahren nicht besser ging. Wenn dann keine Antwort kommt, zweifelt man, ob nicht doch was gelenkt wird. Weil wir vorhin in einem anderen Gespräch darüber sprachen, ob und wie Medien womöglich gesteuert sind. Und ich mich ja immer sehr dagegen verwehre, zu sagen, dass es gesteuert ist und zentral irgendwie gesteuert wird. Lieber Jens, ich würde es mir vorbehalten, selber zu entscheiden, auf welche Mails ich antworte und auf welche nicht. Das steuere ich dann so ganz alleine. Und kann man auch nicht immer auf jede Mail antworten, ist dann nicht gleich böse gemeint. So, jetzt ist Jenny in der Leitung. Aus der Nähe von Dresden rufst du an. Hallo.
Hi.
Jenny, worum geht's heute für dich in der offenen Runde?
Also ich wollte bloß ein bisschen mich positionieren dazu, dass in Irland Homosexualität, ich sage jetzt mal nicht legalisiert, aber dass man halt da positiv da entgegengekommen ist und gesagt hat, ja.
Ja, Homosexualität war auch vorher schon legal in Irland wie auch hier, aber
ja.
die Gleichstellung in Sachen Ehe, die wurde da jetzt per Volksentscheid beschlossen. Genau, ja. Und hast du aufmerksam verfolgt?
Naja, ich habe erst nicht bemerkt, um ehrlich zu sein, dass da was passierte. Und dann habe ich, als dort diese Gleichstellung passierte, habe ich das halt mitbekommen, natürlich übers Internet habe ich mich informiert. Mhm. Und viele positive Reaktionen auch gesehen von überall. Und selber war ich auch positiv überrascht, dass jetzt Irland mitunter einer der ersten, also mitunter da ein deutliches Zeichen gesetzt haben. Und ich habe mich auch da gefreut, weil ich finde persönlich, da können sich viele andere Länder auch davon ein bisschen ein Beispiel nehmen.
Warum? Was findest du beispielhaft daran?
Beispielhaft daran, es ist zwar, ich finde es zum Beispiel eigentlich total doof, sage ich jetzt mal, dass Homosexualität erstmal gleichgestellt werden muss. Das ist eigentlich, meiner Meinung nach, ist es etwas, was genauso zum Menschen dazugehört, wie für jemand anderen halt die Heterosexualität oder andere Sexualitäten. Mhm. Dementsprechend fand ich es toll, dass da halt ein Zeichen gesetzt wird, ja, eigentlich ist es was genauso dazugehört wie Heterosexualität. Und Ich finde, man kann sich daran ein Beispiel nehmen, weil indirekt ist es auch insgesamt ein Schritt einfach zu dieser großen Toleranz. Nicht nur im Beispiel halt auf Homosexualität, sondern insgesamt darauf halt, dass man auch etwas, was man vielleicht nicht so verstehen kann,
respektiert.
Akzeptieren kann. Genau, ja. Genau, respektieren ja. Kann.
In Irland hatte ja keiner damit gerechnet, dass es so ein großes Ja zur sogenannten Homo-Ehe gibt. Ich habe jetzt gar nicht die Prozentzahlen so vor Augen, aber... Bitte? Wie viel? 74? Ich
glaub, irgendwie über 70.
Ah ja, also es war auf jeden Fall viel mehr, als erwartet wurde. Es war im Vorfeld auch gar nicht klar, gibt es jetzt überhaupt ein Ja dazu und so. Was glaubst du, weil du das so sagst, das ist doch komisch, die Iren sind da Vorreiter und das wäre doch bei uns auch schön. Was meinst du, wie in Deutschland so ein Votum ausfallen sollte? Und findest du, es sollte hier auch sowas geben?
Um ehrlich zu sein, das kann ich so gar nicht wirklich einschätzen, weil ich bin eher in einem Bekanntenkreis unterwegs, wo da ziemlich positiv drüber gedacht wird, beziehungsweise ich habe auch viele Freunde, die auch vom anderen Ufer sind, beziehungsweise bisexuell
vom
oder so.
Vom anderen Ufer ist geil, sagt man das noch?
Ich habe gerade keine anderen Begriffe.
Lange nicht mehr gehört, vom anderen Ufer, aha. Nun gut.
Mir fiel gerade ein Standruss ein. Okay. Und deswegen würde ich sagen, tatsächlich ja. Es könnte auch von anderen Ecken her überall ja kommen, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass irgendwo immer noch eine leichte negative Gedanken dazu hegen. Ich habe, um ehrlich zu sein, tatsächlich in der Schule, ich gehe ja noch zur Schule, aufs Gymnasium und in meinem Rallye-Kurs haben wir ebenfalls mal drüber diskutiert. Da hat tatsächlich noch einer gesagt, er denke, Homosexualität wäre eine Krankheit. Dementsprechend kann ich nicht beurteilen, wie viele Leute nun das denken und das.
Ja, ich hätte ein bisschen Angst vor so einer Abstimmung. Also ich hätte ein bisschen Angst, dass es womöglich ganz ganz trübe ausgeht, viele Leute gar nicht hingehen. In Irland habe ich ja gehört und gelesen, dass sogar Iren, die im Ausland leben, aber noch wahlberechtigt sind bei so einem bei so einer Volksabstimmung, bei so einem Volksentscheid, extra nach Irland geflogen und gefahren sind, um mitzustimmen, weil es ihnen so sehr am Herzen lag, das Thema. In Deutschland, ich hätte ein bisschen Angst, dass die Wahlbeteiligung voll gering ist und dann irgendwie so eine kümmerliche Prozentzahl zusammenkommt den Leuten, dass eigentlich, dass sie nicht mal dagegen sind womöglich, aber dass es ihnen egal ist am Ende.
Ja, das ist wahrscheinlich sehr hoch. Ich glaube, bei den letzten Wahlen, jetzt nicht direkt zu so einem Thema, aber ich glaube, beim letzten Mal war auch eine sehr hohe Nichtwahlbeteiligung. War das nicht so?
Ja, also die Wahlbeteiligung geht bei fast allen Wahlen weiter nach unten, ja. Also in Bremen, glaube ich, bei der, wie heißt das da in Bremen, Martin, Bürgerschaftswahl? Da war ein erschreckend geringes Wahlbeteiligungsergebnis, wenn ich mich erinnere. Ja, ja.
Das insgesamt, das zeigt ja wirklich schon, dass bei uns wahrscheinlich dann nicht wirklich was rauskäme und auch nicht mal wirklich widerspiegeln würde, wie jeder darüber denkt. Vielleicht.
Auf der anderen Seite bei den Berliner Volksentscheiden, so Tempelhofer Feld zum Beispiel und so, da sind die Leute dann doch auf einmal hingepilgert und haben eine ausreichende Zahl gewählt und abgestimmt, wo man es gar nicht unbedingt vermutet hätte. Ja, da stimmt man natürlich für seine ureigenen Belange ab. Da würde man ja eher für andere abstimmen.
Ich glaube, das ist von der Mentalität her, schätze ich, glaube ich, Deutschland eher noch nicht wirklich bereit für Wahlen ein, die über das eigene Befinden hinausgehen.
Jenny, wir machen Nachrichten. Wir reden gleich weiter.
Okay.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Jürgen Drews hatte auf Hasch Angst vor seiner Musik, sehe ich gerade auf fritz.de auf der Facebook-Seite. Ist zwar schon vor 8 Stunden gepostet worden, ich sehe es aber jetzt zuerst. Der ewig junge Jürgen Drews wird 70 und blickt auf sein Leben zurück. Ich habe 1973 mal Hasch geraucht und hörte mein Lied Reise ins Nirvana. Da kam ich auf einen Horrortrip, gestand er in Bild. Danach waren Drogen für ihn tabu. Dass wirklich Hasch war, ob die dem nicht irgendwie alte Autoreifen mit ein bisschen LSD drauf getröpfelt da verkauft haben? Ich weiß es nicht. Im Blue Moon ist offene politische Themenrunde noch bis 0 Uhr angesagt und ihr seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110. Jenny ist wieder bei uns, liebe Jenny.
Ja.
Wir waren stehen geblieben bei dem Votum pro Homo-Ehe, bei dem Volksentscheid, bei der Volksbefragung, die es gab in Irland, und unterhielten uns vor den Nachrichten darüber, was das wohl möglich in Deutschland werden könnte und ob sowas in Deutschland auch ratbar und denkbar wäre. Also du hast ja gesagt, du weißt nicht genau, Wahlbeteiligung könnte gering sein in deinem Religionskurs in der Schule. Sagst du, dass da auch Leute bei waren, die das immer noch für eine Krankheit halten, also wahrscheinlich mit Nein stimmen würden. Wärst du trotzdem dafür, dass es sowas hier geben sollte bei so einem Thema?
Nun ja, ist wirklich schwierig, so direkt da eine Aussage zu machen, weil es könnte halt, wie gesagt, nicht stimmen, aber es wäre irgendwann tatsächlich wichtig, sowas zu machen, meiner Meinung nach, weil es ist ein Thema, wo man irgendwie nicht wirklich drumherum gehen sollte. Und ich glaube, man könnte auch nicht wirklich drumherum gehen und das versuchen zu ignorieren, weil die Menschen, die es betrifft, die wollen ja genauso eine Gleichberechtigung haben. Mhm. Deswegen, ich vermute, dass es vielleicht wirklich bei uns noch eine kleine Weile dauern könnte. Ist mal untertrieben gesagt, aber irgendwann müsste wirklich was passieren. Ob es positiv oder negativ ist, das ist halt jetzt die Frage wahrscheinlich eher. Und da weiß ich auch nicht, ob ich da eine Antwort geben könnte.
Aber es gibt in Deutschland nur noch zwei Bereiche, in denen Homosexualität tabu ist. Das ist Fußball und Hip-Hop, oder?
Nun ja, im Hip-Hop beispielsweise wird es ja eher als, tatsächlich in Hip-Hop wird es ja eher als Beleidigung benutzt und dann widerspricht man sich ja selber wieder, indem man dann sagt, dass man die anderen Gegner halt fickt und von wegen hier, ich bin der Coolste, und dann ist man plötzlich selber eigentlich voll schwul.
Es gibt auch keinen offen schwulen Rapper, der irgendwie ein bisschen bekannter wäre.
Also in Deutschland jedenfalls nicht, aber ich habe, glaube ich, schon vor einer ganzen Weile.
In Deutschland meine ich.
Ah ja, gut, in Deutschland nicht. Aber in Amerika oder in englischen Ländern, da ist es, glaube ich, schon, tatsächlich gab es da schon irgendwelche, die sich da offen als schwul geoutet haben, lesbisch. Aber hier in Deutschland soweit nicht, nein. Und Fußball, ich glaube, ich verstehe sowieso nicht, wieso im Fußball da das Thema Homosexualität tabu ist, auch wenn ich glaube, ein paar sich schon geoutet haben, ja, ich meine.
Nee, aber nur Spieler aus unteren Klassen oder aber nach Beendigung ihrer Karriere. Also ein aktiver Spieler, der jetzt auf hohem Niveau Bundesliga-Fußball spielt oder sogar Nationalmannschaft oder so, das hat es noch nie gegeben zu der aktiven Zeit. Und die große Frage ist beim Fußball immer, was wird passieren, wenn sich einer outet? Sind alle Befürchtungen vielleicht gar nicht mehr aktuell? Und er wird eher als Held gefeiert, wird eher unterstützt, wird eher als was Positives gesehen? Oder zeigt sich dann tatsächlich die hässliche, homophobe Fratze des durchschnittlichen Fußballfans und er wird niedergebuht im Stadion?
Das ist schwierig einzuschätzen, weil ich selber bin nicht so der Fußballverfolger und ich weiß auch nicht wirklich, wie wer reagiert, aber ich sehe da nicht wirklich was Positives bisher. Ich weiß, dass die Reaktion zu den geouteten Spielern, die nicht wirklich gerade aktuell in hohen Liga spielen, also soweit ich mitbekommen habe, war da nicht gekommen, was die wirklich sehr bedroht hat. Also ich kann mich irren, dann nehme ich das natürlich zurück.
Aber natürlich schwer vergleichbar. Aber ja, also ich glaube, in der nächsten Woche soll es ja irgendwie so einen Vorschlag geben vom Justizminister von Heiko Maas. Der will Pläne dem Kabinett vorlegen, wie die bürokratischen und offiziellen Rechte von homosexuellen Paaren gestärkt werden und so. Ist natürlich was anderes. Das ist irgendwie so ein eher bürokratischer Vorgang. Ist natürlich was anderes, als so ein öffentliches Quorum zu machen zum Thema Homo-Ehe. Also es ist nicht so, dass in Deutschland nichts passiert, aber eben das war ja schon echt ein Hammer von internationaler Brisanz, der da in Irland passiert ist. Aber wer weiß, vielleicht hat es ja auch Vorbildfunktion.
Genau,
wenn dann mit negativ abgestimmt wird, so, was heißt denn das dann für die Stimmung im Lande?
Ich schätze da mal, dass dann noch negativer den Leuten, die sich geoutet haben, gegenüber verhalten wird, dass dann tatsächlich wieder Homosexualität, größte Befürchtung wieder als Krankheit oder etwas, was man wirklich ausmerzen müsste, dass dann wieder so eine, meiner Meinung nach, rückständige Rückentwicklung tatsächlich passiert, dass dann wirklich nur negative Reaktionen kommen, wenn eine negative Votum abgegeben wurde. Es könnte auch was Positives aus den Negativen rausgeschehen, dass dann einige Leute sagen, hier, es geht doch gar nicht so, ich bin doch dafür gewesen, ich möchte mich jetzt dafür einsetzen. Also ich hoffe natürlich für das Beste, auch insgesamt, dass jetzt durch Irlands Vorreitern so ein bisschen was geschieht, auch in Deutschland. Aber insgesamt ist es immer noch sehr schwammig, wie gesagt. Man kann zur Hälfte ja wirklich nicht einschätzen, wer hier wie denkt.
Vielen Dank für deine Meinung und deinen Anruf, Jenny. Ja. Hoffentlich bis zum nächsten
Vielen
Mal.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Gespräch, sagt sie sehr höflich. Und damit zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. In die angeschlossenen Fritz-Hörerinnen und Hörer möchte ich eindringlich appellieren, noch anzurufen. 0331 70 97 110. Eure Chance noch bis Mitternacht hier über die Themen zu reden, die euch im politischen, im gesellschaftlichen Spektrum in den letzten Tagen und Wochen interessiert, aufgeregt, angeregt, neugierig gemacht haben. Teilt sie uns mit, erzählt, lasst uns ein bisschen argumentieren, Ideen, Gedanken, Wissen austauschen. Robert ruft aus dem Wedding an. Tag.
Ja, moin.
Moin. Was war das das Intro von einem Antilopengang-Song?
Nein.
Okay. Düdüdüd. Oder war das irgendein Shutdown? Ihr hat sich irgendwas gerade ausgeschaltet damit. Das ist ein geiles. Was war das für ein Ton? Wo kam das her?
Keine Ahnung, ich habe gerade mein Handy wahrscheinlich vom Laptop getrennt und daher kam dieses Düdüm.
Ah, okay, verstehe. Ich dachte, jetzt just auf die Pause-Taste zurück, es kam mir so vertraut vor, als wenn das irgendwie von diesem Aversionen-Album von der Antilopengang gewesen
ja,
wäre.
Ja, jetzt wo du sagst, erinnere mich das auch gleich daran, aber nee, davon ist es nicht.
Robert, worüber willst du reden?
Ja, es gibt so zwei Themen, die mich die letzten Monate ein bisschen aufgeregt haben. Das ist einmal die Legalisierung von Haschisch und das andere wäre auch genauso wie bei meiner Vorrednerin die Homo-Ehe.
Dann lass uns doch bei der Homo-Ehe bleiben, wo wir mit Jenny da schon relativ eindringlich drüber geredet haben. Hast du es ein bisschen verfolgt, was in Irland passiert ist, ein bisschen nachgelesen?
Ja, ich hab das sehr konsequent verfolgt, also wirklich die Wahl und alles drum und dran. Und ich meine, es ist traurig, dass so ein Land wie Irland, einem Land wie Deutschland, in so einer Sache so ein bisschen vor ist, also weiß ich nicht, wie wir Deutschen streben uns vor, wir sagen, wir sind das reichste Land und wir haben die tollste Demokratie und wir haben die tollste Demokratie und alles überhaupt und aber wir haben keine vollkommene Legalisierung der Homo-Ehe in dem Sinne, also keine vollkommene Akzeptierung der Homo-Ehe.
Ja, vor allem rechtlich keine Gleichstellung. Ja.
Genau. Und das finde ich so traurig. Ich sag mal so, wir stellen uns hin, wir sagen, ja, wir wollen zum Mars fliegen, wir wollen das und das erreichen und aber wie kann man sowas behaupten, wenn man gleichzeitig auch sagt, man ist gegen die Homo-Ehe? Das kann man irgendwie miteinander, finde ich, immer schlecht vergleichen. Also gerade wir müssen.
Sprichst du auch für dich selbst oder eher für andere?
Nee, für andere. Also ich überhaupt nicht, aber Ich finde es einfach so. Also ich habe jetzt persönlich nicht viele Freunde, die jetzt entweder schwul oder lesbisch sind. Ich meine, ich habe damit kein Problem, aber ich war selber als Hetero war schon zweimal auf schwulen Partys und das war extrem lustig. Also ich habe mich mit den Leuten wirklich gut verstanden und das war extrem lustig. Und das sind jetzt nicht so eine Schwulen, wie man sich die so bei Sitcoms vorstellt, weißt du? Wenn man jetzt so Schwule bei Sitcoms sieht, dann reden die ja immer so hi und so
ja,
was. Und das, aber, genau. Aber die sind in Wirklichkeit überhaupt nicht so. Das entspricht überhaupt nicht der Wahrheit.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, so dieses die gibt es überhaupt gar nicht, sondern das ist einfach nur ein Merkmal von vielen, was ein Mensch hat und der unterscheidet sich auch noch in vielen, vielen anderen Merkmalen. Also es ist einfach Unsinn, Leute in schwul und hetero einzuteilen. So, also es ist klar, ist das Teil der Identität, aber man könnte das auch überwinden und dann hätte das gar nicht mehr so eine Wichtigkeit.
Genau, also meiner Meinung nach, also wenn man jemanden liebt, dann liebt man den. Also da kann man doch nichts gegen machen. Man kann doch nicht jetzt auf einmal sagen, von wegen, ja, das schalte ich jetzt irgendwie aus oder dergleichen. Also was da ist, ist da. Das ist.
Aber könnte man nicht auch sagen, das Glas ist halb voll? Also im Vergleich zu vielen anderen Ländern und auch was in den letzten Jahren passiert ist, ist die Akzeptanz von Homosexualität, zumindest hat es zumindest den Anschein, doch gestiegen. Auch die Rechte von Schwulen und Lesben sind gestärkt worden. Den letzten Schritt hat man noch nicht gemacht, aber es ist so auf dem Weg zu einer Normalität hin.
Ja, aber meiner Meinung nach viel zu langsam. Also das ist ja gerade das Traurige daran, was ich so finde. Das ist, das, also normalerweise würde ich Deutschland gerne in so Sachen, also was so Freiheit und Gleichberechtigung und Freiheit angeht, würde ich gerne Deutschland in so einer Vorreiterrolle sehen und nicht immer warten, dass andere Länder irgendwas vorlegen und wir da irgendwann hinterher treten. Also ich finde, wir müssten eigentlich aufgrund unserer gesellschaftlichen Stellung müssten wir eigentlich schon, weiß nicht, weiter sein.
Hm. Ja. Was würdest du denn glauben, was passiert, wenn es hier so ein Votum geben würde? Würdest du das wollen?
Ja, eigentlich würde ich schon wollen. Ich glaube, das würde auch im Positiven ausgehen. Aber naja, wie du schon gesagt hast, also wie ihr vorhin schon gesagt habt, also wirklich wahrscheinlich eine sehr geringe Wahlbeteiligung und auch dass denn diese Homophoben oder diese gegen schwule Demonstrationen sind und sowas. Also ich weiß nicht, das wirft immer so ein negatives Licht auf uns in Deutschland. Also ich weiß nicht, ich sehe sowas immer nicht gerne. Also egal, ob ich jetzt Pegida sehe oder was auch immer. Ich frage mich immer so, wenn das Leute im Ausland sehen oder Investoren im Ausland sehen und die sehen sowas, frage ich mich auch immer, was wirft das für ein Licht auf Deutschland? Also ich meine, wir haben eine sehr, sehr dunkle Geschichte und wir sind in der Verantwortung gegenüber anderen Ländern und anderen Religionen und trotzdem gibt es heutzutage in Deutschland so eine Scheiße. Also das ist, finde ich immer sehr, sehr schwierig.
Naja, aber würdest du es wirklich so negativ sehen? Also ist ja keine Frage, dass es da womöglich noch ein paar Dinge nachzuholen gibt, aber trotzdem, also es gibt ja eine gesellschaftliche Diskussion darüber und es gibt eine Debatte darüber, also das Thema ist offen, es ist nicht so, dass es nicht angefasst wird und eBay und so, sondern das Thema ist da, es wird diskutiert, es ist präsent, also da passiert ja was, oder?
Ja, natürlich passiert schon was, aber es passiert zu langsam. Also ich finde halt schlimm, dass wir Deutschen so, dass wir so in bestimmten Themen so hinterherhängen. Und das stört mich so ein bisschen. Also ich würde gerne Vorreiter sein. Ich meine, ich war gestern gerade beim Karneval der Kulturen und ich fand schön da was.
Fürchterlich. Was so Karneval der Kulturen, hör auf. Wieso ist mir das nicht eingefallen als Diskussionsthema? Was findest du denn daran cool? Was findest du, das ist Folklore. Das ist überteuerte, toll. Kommerzielle Folklore. So, das hat mit Multikulti überhaupt nichts zu tun, echt.
Stimmt schon, aber ich meine nur, ich bin da gerade aus der U-Bahn-Station aufgestiegen mit so ein paar Kumpels und da kamen mir gerade 5 Kerle mit bauchfreien Tops entgegen. Ich fand das total lustig. Die haben richtig gut Party gemacht und sowas. Nee, also ich meine, jeder muss zu den Feiern gehen, die er mag. Also ich meine, ich sag mal so, dieser Karneval der Kulturen, der ist mir immer noch lieber als zum Beispiel der 1. Mai.
Okay, wenn man diese Dinge gegenüberstellt, dann, also will ja auch gar nicht sagen, man darf da nicht hingehen oder so, aber wenn man jetzt sagt, welche politische Komponente hat das eigentlich oder welche gesellschaftliche Komponente, das würde ich sagen, gar keine. Das ist einfach nur so ein Fest, wo diese ganzen Stände teuer vermietet werden, wo diese Vereine viel Geld aufbringen müssen für die Wagen und dann da irgendwelche, keine Ahnung, Sachen vorführen. Ich will ja niemanden beleidigen, der da mitmacht und das gerne macht, also es bleibt ja auch jedem unbenommen, aber ob das jetzt irgendwie zur Völkerverständigung beiträgt oder tatsächlich irgendeine Art von Miteinander dokumentiert oder so, weiß ich nicht. In meinen Augen ist das eher eine Konsumveranstaltung.
Ja, es ist schon, ja, da will ich dir gar nicht noch mal widersprechen. Da trittst du schon wirklich den Punkt, aber ein bisschen in meines Erachtens tritt es schon mit dazu bei, weil da wird keiner schief angehört. Du kannst da auftreten, wie du willst, egal ob du jetzt nur homosexuell bist oder sonst was oder ob du jetzt irgendwie aus irgendwelchen anderen Ländern kommst oder sowas. Du kannst dabei auftreten, du kannst, wie du willst, auf der Straße rumtanzen und trotzdem stehen nebenbei alle Leute und tanzen mit dir mit und feiern dich an. Also ich finde das
okay.
Ist schon, ich finde persönlich für mich schon sehr wichtig, ja.
Ja. Lass uns noch über die Cannabis-Legalisierung reden, die dich auch aufgeregt hat. Oder wieso ist dieses Thema aktuell bei dir auf der Agenda? Gab es da was Neues oder eine Diskussion?
Naja, da gab es ja jetzt nichts Neues. Also jetzt, ich meine, jetzt gut neuerdings hat jetzt sogar ein CDU-Politiker darüber geredet, von wegen, ja, man sollte mal darüber überlegen, über die Legalisierung
Stimmt, die Cannabis. Die FDP hat doch auf dem Bundesparteitag sich dafür ausgesprochen.
Genau. Und ein CDU-Politiker auch. Und jedenfalls, ich bin so ein bisschen dagegen, weil ich habe in meiner Familie, also in meinem Familienumfeld, schon sehr viel negative Erfahrung durch sowas gehabt. Also daher finde ich so eine Diskussion überhaupt nicht in Ordnung. Ich meine, diese Leute, seit Jahren bringen die immer wieder dasselbe Argument von wegen, warum ist Alkohol legalisiert, aber warum ist Cannabis nicht legalisiert?
Aber das ist ja auch seit Jahren irgendwie schon... Also schon auch ein schlüssiges Argument, oder? Nicht?
Nee, ich finde das überhaupt kein schlüssiges Argument. Ich sag mal so, wenn ich ein Kind habe und ich schlage dem Kind mit der Hand ins Gesicht, das ist schon schlimm. Aber will ich jetzt sagen, wenn ich ein Kind mit der Faust ins Gesicht schlage, das ist weniger schlimmer? Das ist vom Prinzip her genau dasselbe.
Also du würdest Alkohol auch verbieten?
Nein, das noch nicht mal. Nein. Das noch nicht mal. Gerne würde ich es machen, ja, gerne würde ich sehen, aber ich glaube nicht, dass ich das rechtlich in Deutschland durchsetzen lassen würde, weil da herrscht viel zu viel Einfluss durch die Marktwirtschaft und dergleichen. Und
ich schätze mal, es wird auch nichts bringen, genauso wie ja auch das Cannabisverbot nichts bringt, oder? Also das finde ich irgendwie auch ein schlagendes Argument für die Legalisierung, jetzt mal abgesehen davon, dass du natürlich völlig recht damit hast, dass das eine ganz gemeingefährliche Droge sein kann, aber es ist jetzt verboten und die Leute kiffen sich jetzt auch dumm und dämlich. Also ist es offensichtlich nutzlos, das zu verbieten.
Ja, aber trotzdem finde ich es nicht in Ordnung, so den Weg zu gehen, der Verbrauch ist sinnlos, warum willst du jetzt deswegen legalisieren? Das ist für mich so ein zweischneidiges Schwert. Also natürlich kann man jetzt sagen, wir legalisieren den Konsum von Cannabis und dergleichen. Natürlich, klar, bringt das mehr Steuereinnahmen und es gibt keinen Schwarzmarkthandel und alles sowas. Mhm. Aber man muss wirklich mal überlegen, was das in langfristigen Zeiten auf unsere Gesellschaft, was das für eine Auswirkung hat.
Was glaubst du, was für eine Auswirkung das haben könnte?
Meine große Auswirkung ist, warum sterben heutzutage mehr Menschen an Alkohol als an zum Beispiel an Drogen? Das hat einen ganz einfachen Grund, weil Alkohol erhältst du überall und Alkohol ist spottbillig. Und das Gleiche passiert auch genauso mit Cannabis. Wenn Cannabis legalisiert wird, dann bezahlst du jetzt nicht so wie in Berlin jetzt hier, sagen wir mal, weiß ich nicht, wie 6, 7, 8 Euro für ein Gramm oder ich weiß jetzt nicht, wie die Preise dafür sind. Und da werden die Preise auf einmal extrem in den Keller stürzen. Und dann wird sich jeder Jugendliche sagen, wenn wir heute Abend feiern gehen, dann trinken wir nicht halt 3, 4, 5, 6 Minos, sondern trinken nur 2, 3 Bierchen und vielleicht mal eine Mische und rauchen dazu noch 2, 3 Cannabis oder sowas, Tütchen oder sowas.
Naja, aber wenn du jetzt sagst, 6 bis 8 Euro für ein Gramm, wenn das okayes Zeug ist, wer schon Erfahrung damit gemacht hat, weiß, was man ungefähr mit einem Gramm machen kann. Also 6 bis 8 Euro, wie billig, weißt du, also das ist schon billig. Was, wenn das 3 Euro kostet, meinst du, das ist so ein Anreiz, dann irgendwie 3 Euro zu sparen, wenn man den Rausch haben will? Also wenn jetzt der Unterschied zwischen 80 und 5 Euro wäre, dann könnte ich deiner Argumentation folgen. Aber so denke ich, so riesig kann der Unterschied ja gar nicht sein, weil es eh schon nicht teuer ist.
Ja, das ist es ja gerade. Ich meine, aber wenn es jetzt noch günstiger werden würde, und das würde es durch das Angebot, weil das wird ja dann über die Marktwirtschaft geregelt und Marktwirtschaft, weiß ja jeder von uns, wird geregelt über Nachfrage und Angebot. Und da die Nachfrage denn so extrem hoch wäre, wäre der Preis relativ billig.
Weiß ich nicht. Man müsste das ja nicht marktwirtschaftlich organisieren, oder? Man könnte das ja auch in staatliche Hand lassen und das in staatlich organisierten Zusammenhängen abgeben. Mit einem festgelegten Preis. Zum Beispiel, also jetzt mal so gesponnen.
Ja, könnte man machen, aber ich glaube, das würde so niemals geschehen. Also ich glaube, wenn, dann wird das der Markt wie alle anderen Sachen in privatwirtschaftliche Hände geben, also nicht in staatliche Hände, sondern eher in private Hände. Und wir wissen ja, wo private Marktwirtschaft irgendwo so bei so einem Markt hinführen könnte.
Ich finde es schwer vorstellbar, dass eine Legalisierung kommt und dann wird das privatwirtschaftlich organisiert, die Abgabe von Cannabis. Aber wer weiß, wie es dann Jahre später, wo es sich hin entwickeln könnte. Ja. Wir sind am Ende der Sendung. Lieber Robert, ich danke dir, dass du diese beiden Sachen noch reingebracht hast und wir ein bisschen drüber diskutieren konnten.
Ja, klar, klar.
Bis zum nächsten Mal.
Okay.
Ciao.
Ciao.
Vielen Dank euch. Wir haben über TTIP geredet, wir haben über die Homo-Ehe geredet, wir haben über den BND-Skandal, ja, eigentlich nur so ein kleines bisschen geredet, wir haben über Pro- und Contra-Cannabis-Legalisierung geredet und über das Tarifeinheitsgesetz, also über den Lokführerstreik der GDL und seine Folgen bzw. seine Begleiterscheinungen haben wir auch diskutiert. Vielen Dank dafür, sagt Henrik Schröder, für diese Beteiligung von euch an dieser offenen politischen Runde. In der kommenden Woche am Montag reden wir über Rüstung und Rüstungsexporte. Brisant, brisant. Jetzt kommt Babette Conradi mit dem Night Flight und bringt euch wunderbar durch die Nacht die nächsten 2 Stunden. Vorher gibt's von mir noch Herr Binner mit Wohlstandsprobleme. Findet ihr unter herrbinner.de. Da gibt's das kostenlos zum Download. Wir hören uns. Tschüss.
Fritz.
Und das hört man.